Als Unternehmer gibst du täglich dein Bestes und nimmst Risiken in Kauf. Möchtest du finanziell unabhängig werden und von anderen lernen? Der Erfolgreich-Podcast von Wirtschaftsberater und Finanzexperte Sven Lorenz bietet dir interessante Sichtweisen und Lösungsansätze mit erfolgreichen Unternehmern als Gäste. Hol dir Impulse für dein Business und profitiere von deren Erfahrungen. Viel Vergnügen mit der aktuellen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier in deinem Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz und habe mir heute wieder einen spannenden Gast eingeladen. Und zwar ist das die Sophie Schwarz. Und sie hat ein großartiges Unternehmen vor 6 Jahren an den Markt gebracht. Und ja, man könnte direkt sagen, sie war eine der ungewollten, aber natürlich positiv belegten Profiteure der Corona-Bewegung beziehungsweise der Corona-Krise. Und bevor wir natürlich einsteigen, erstmal, liebe Sophie, herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, super. Danke, Sven. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Und eingeladen habe ich dich natürlich nicht ohne Grund, denn du hast es tatsächlich geschafft, aus einer Idee, aus einem, vielleicht aus einer Leidenschaft heraus, und das mit einer sehr speziellen, auch persönlichen, Karrierehistorie, ein Unternehmen hinzustellen, was mittlerweile 2 Millionen Jahresumsatz macht. Und damit gehörst du mit deinem Unternehmen zu den, 10% der deutschen Unternehmen, denen es tatsächlich gelingt, 1 Million und mehr Umsatz zu machen. Dafür erstmal Chapeau und herzlichen Glückwunsch.
Und nicht ich alleine, sondern das ganze Team dahinter. Das ist
immer natürlich. Ja, also ist natürlich wichtig, dass man die Lorbeeren auch weitergibt und verteilt. Das kannst du am besten übrigens tun, wenn du nachher den Podcast, sobald er online ist, auch an dein Team weiterleitest. Mit einem herzlichen Dankeschön. Super. Aber bevor wir jetzt zu sehr ins Schwärmen kommen, liebe Sophie, gib uns doch erstmal einen kurzen Abriss. Wer bist du konkret? Wo kommst du her unternehmerisch, beziehungsweise was habt ihr für ein Unternehmen hingestellt?
Ja, also mein Name ist Sophie Schwarz, genau. Ich bin jetzt 42 Jahre alt und wir haben tatsächlich ein Unternehmen hingestellt, was eine Online-Streaming-Plattform für Reitbegeisterte und Pferdefreunde ist und parallel auch noch für Hunde. Also wir haben einmal WeHorse und WeDog gegründet. Das sind eben, wie gesagt, 2 Streaming-Plattformen, wo man für sämtliche Fragen, die einem rund um die Pferdewelt und rund um das Reiten und um den Umgang mit Pferden quasi geholfen wird. Und das heißt, dass man über ein Abo-Modell, einmal Monatsabo oder Jahresabo, dort sämtliche Inhalte streamen, also konsumieren kann.
Okay. Bei Streaming-Plattformen denke ich natürlich jetzt immer so an Amazon Prime, ich denke an Netflix, ich denke an Disney. Jetzt gibt's das für Pferde- und Hundebegeisterte Menschen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich sag mal, wenn ich mir an einen großen Streaming-Anbieter denke, dann kaufen die sich ja im Prinzip die Streaming-Produkte, kaufen die sich ja hinzu. Ja, und durch das Streamen beziehungsweise durch die Abo-Modelle haben die Menschen ja die Gelegenheit, auf Content zuzugreifen, der, ich sag's mal, fremdproduziert ist. Wie ist das bei euch?
Ja, also bei uns ist es nicht so. Erstmal ist ganz wichtig, alles, was du gerade genannt hast, sind ja Entertainment-Produkte, nicht unbedingt Lernprodukte oder Lerninhalte, die dort wiedergegeben werden. Und wir sind wirklich ein Education-Produkt. Also wir wollen quasi gutes Reiten und guten Umgang mit den Pferden in die Welt tragen. Das ist unser Credo und das ist auch unsere Vision, unsere Mission und unser ganz wichtiger Auftrag. Also wir wollen was Gutes tun dahinter. Und das bedeutet, wir haben quasi die Trainer und die Vorauswahl, wer bei uns überhaupt auf der Plattform ist und die ganze Produktion, also die Wertschöpfungskette, um am Ende ein Endprodukt zu haben, nämlich ein Kurs, der online ist, der durch den User konsumiert werden kann. Die Wertschöpfungskette haben wir komplett inne. Das heißt, wir können auch die Qualität natürlich kontrollieren. Und wir suchen aus, wer dort landet und welcher Content am Ende auch wie auf der Plattform landet. Und das ist ganz wichtig, weil natürlich dadurch wir auch unsere Qualitätsstandards und Maßstäbe an die Trainer weitergeben und dann natürlich auch die an den User weitergeben.
Okay, läuft das über eine Art Bewerbungsverfahren? Weil ich kann mir ja vorstellen, wenn du eine Plattform hast, auf der du als Trainer sozusagen deinen Content bereitstellen kannst, dann ist es auf der einen Seite sicherlich schön, wenn du von einem Trainer online irgendwelche Informationen bekommst. Aber oftmals ist es ja so, dass Menschen ja natürlich auch im täglichen Umgang mit ihren Tieren, ob das jetzt Hunde oder Pferde sind, gerne auch einen persönlichen Trainer sozusagen mal an der Seite hätten und natürlich dann auch gern persönlich mit jemandem arbeiten wollen. Und ich könnte mir das zumindest jetzt vorstellen, dass der ein oder andere natürlich eure Plattform auch nutzen möchte, um sich zu präsentieren, um dadurch natürlich vielleicht nachgelagert dann im 1:1 auch Kunden zu gewinnen, oder?
Ja, also es gibt mehrere, das waren jetzt zwei ganz wichtige Aspekte, die du auch schon angesprochen hast. Der erste, vielleicht greife ich den einmal auf. Wir sind natürlich nicht der 1:1 Ersatz für den persönlichen Trainer, der neben deinem Pferd steht oder neben dir in der Bahn Unterricht gibt, weil das ist ja eine ganz wichtige 1:1 Beziehung, die, wo wir auch gar nicht reingehen wollen, oder wir wollen die Unterstützung bieten. Also sprich, wenn du mal nicht die Möglichkeit hast, bei einem Trainer zu reiten, oder der ist auch nicht jeden Tag da, aber du hast irgendwie eine Frage, du willst dich zusätzlich weiterbilden, willst mal andere Trainings, jeder Trainer ist ja anders, also das heißt, du willst einfach mal andere Trainingsmethoden dir anschauen, eine Horizonterweiterung über den Tellerrand. Das sind quasi die Aspekte, die wir abbilden und die wir auch dir als User, also sprich als Reiter oder als Pferdemensch, dir geben wollen, quasi wirklich nochmal anders heranzugehen. Und wir ersetzen nicht den Trainer vor Ort, wie du richtig sagst, sondern wir sind eine Inspirationsquelle und eine Weiterbildungsmöglichkeit für den interessierten User. Das ist so die eine Seite. Und das andere, was du absolut richtig sagst, und das ist eigentlich der absolute Mehrwert und der Erfolg auf unserer Plattform, wir haben nur Top-Trainer drauf. Das bedeutet Welt- und Europameister, Deutschmeister, Olympiasieger in ihren Kategorien. Also sprich, vielleicht sagt einigen Ingrid Klimke was. Ingrid Klimke ist Reitmeisterin, ist eine Olympiareiterin, ist Europameister, mehrfache Titel hat sie halt inne. Und diese Trainerin, weil wir wissen, sie hat eine super Herangehensweise mit Pferden, mit Ausbildung, wie sie trainiert, sie kann das auch ganz toll weitergeben, sie gibt super Unterricht. Diese Trainerin, also in diesem Kaliber, sage ich jetzt mal, haben wir 75 Trainer auf der Plattform. Jeweils in ihrem Bereich. Das kann ja nicht jeder alles, sondern der eine Springtrainer, Dressurtrainer, Bodenarbeit, Western, Islandpferde, you name it. Das ist der Punkt. Und wir setzen uns dann mit den Trainern zusammen. Wir sprechen die natürlich an, weil wir auch sicher gehen wollen, dass das gute Trainer sind. Wir nehmen ja die auf die Plattform, die wir gerne auf der Plattform haben wollen, sozusagen. Und dann entwickeln wir die Content-Seite und dann drehen wir tatsächlich bei den Trainern vor Ort, dann schneiden wir das und dann stellen wir es online.
Okay, das ist natürlich eine ganz andere Form von Service, dass ihr praktisch für den Content sozusagen, also für die videografische Aufbereitung des Contents zum Trainer reist. Ja?
Richtig, absolut. Das ist, der Trainer ist in seinem Umfeld, der Trainer hat seine Pferde, manchmal, wir haben ganz neue Formate jetzt auch, wo wir quasi den, ich nenne es jetzt einfach mal den Otto-Normal-Reiter, das soll nicht despektierlich klingen, sondern derjenige, der vielleicht eben nicht Olympia-Reiter ist, den haben wir jetzt zum Beispiel, da wird ein ganz neuer Kurs kommen, zu Inge Klimke eingeladen, 4 Reiterinnen mit ihren Pferden und sie hat den Unterricht gegeben. Das ist natürlich ein Traum. Das ist ja genau das, was nie stattfinden wird. Also ich kann mir noch so oft wünschen, mal Inge Klimke zu reiten. Die sagt natürlich, also wie ich Unterricht gebe, müssen die Leute schon eine gewisse Expertenstatus oder auch eine gewisse Qualität haben. Und wir kriegen immer wieder das Feedback, dass natürlich wir tatsächlich auch Einsteiger dabei haben oder Menschen dabei haben, die eben noch nicht so erfolgreich sind. Und gerade die wollen ja guten Unterricht haben. Und dieses Gap zwischen den unerreichbaren Trainern, also den unerreichbaren Trainern und unseren Usern, die vielleicht eben auf etwas geringerem Niveau reiten. Dieses Gap versuchen wir so klein wie möglich zu gestalten, damit jeder mal die Möglichkeit hat, so tolle Unterrichtseinheiten wie beispielsweise bei Ingrid oder bei Lisa Röckener, das ist eine ganz große Influencerin, zu bekommen.
Naja, ich sag mal, ihr habt natürlich in dem Moment eine Lücke geschlossen, die für viele Reiter oder Reiterinnen tatsächlich irgendwie relativ groß zu sein scheint. Auf der anderen Seite habe ich eins gelernt. Menschen, die Pferde besitzen und die gerne reiten, die tun für ihre Pferde praktisch alles.
Ja,
ja, also was ich gelernt habe über Pferde in den letzten Jahren, das ist für mich, da denke ich ja manchmal, wow, also ob sich die Menschen um sich selbst genauso gut kümmern wie um ihre Pferde.
Ja, ja,
also das geht ja von Pferdephysiotherapeuten über Pferdepsychotherapeuten, über Pferdeflüsterer, über Ernährungswissenschaftler bis hin zu, ich sag's mal, Produkten, die, ich sag's mal, die physische Genesung von Pferden besser gestalten und. Also ich glaube, es gibt kaum ein Tier, was, ich sag's mal, so viel Aufmerksamkeit auch bekommt von Wissenschaft und von allen möglichen Seiten wie ein Pferd. Habe ich das richtig interpretiert?
Ja, also das würde ich auch sagen. Ich glaube, grundsätzlich ist das Thema Haustier, vielleicht ist ein Pferd jetzt nicht unbedingt das Haustier 1:1, aber zum Beispiel Hunde oder Katzen, glaube ich, haben auch eine riesen Aufmerksamkeit von ihren Besitzern sozusagen. Oder jeder würde auch alles für seinen Hund und seine Katze tun. Deswegen haben wir natürlich auch WeDog ins Leben gerufen, weil wir da den ähnlichen Ansatz haben. Grundsätzlich ist es so, dass Pferde eine sehr zeitintensive Sportart oder Hobby ist. Hm. Wenn man ein Pferd hat, es ist halt man muss sich sehr viel drum kümmern. Sie verletzen sich. Es ist auch nicht so einfach. Es ist auch ein sehr komplexer Sport, weil der Umgang ist natürlich, du sitzt drauf, du stehst nicht nur daneben, du möchtest gerne, dass dein Pferd dich gut versteht. Da sind so viele Facetten, wo wir versuchen, dem User oder halt unseren Menschen ein bisschen, ja, zu helfen, kann man schon fast sagen. Und sie zu bestmöglich zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, dieses Unternehmen und dieses Credo haben wir für uns aufgebaut, und das ist das, was wir verfolgen wollen.
Also ein großartiger Ansatz, was mich natürlich direkt zu der Frage bringt: Wie ist das Ganze eigentlich entstanden?
Also es ist eigentlich ein bisschen gar nicht jetzt so eine geradlinige Geschichte, muss man sagen. Ich war vorher 10 Jahre bei Tchibo und habe so eine klassische Konzernkarriere, wenn man so will, gemacht und hatte immer so ein bisschen die Idee, ich will mich eigentlich irgendwann selbstständig machen. Ich hatte dann die große Chance, auch 5 Jahre für Tchibo in die Schweiz zu gehen und habe da so ein großes Corporate Startup mit aufbauen können, wo sehr viel Budget vorhanden war, und konnte in so einer Art kleinen Testballon mal schauen, wie es sich anfühlt, wenn man doch sehr viel Verantwortung hat. Und dann bin ich aber 2017 rausgegangen, weil dann eigentlich soweit alles aufgebaut war und ich konnte mir nicht zurück in die Konzernzentrale hier nach Hamburg zu gehen, und bin rausgegangen und habe gedacht, Mensch, was mache ich jetzt eigentlich? In welche Richtung geht das? Ich hatte noch nicht so richtig den Plan, habe mich aber sehr gut getrennt und hatte irgendwie, das war so der richtige Zeitpunkt, es fühlte sich einfach richtig an. Und dann muss man sagen, mein Mann ist Steuerberater, Rechtsanwalt etc. und hat dann so ein bisschen den guten Riecher gehabt und hat mich mit meinem jetzigen Co-Gründer zusammengebracht, mit dem Christian Kröber, weil der oder seine jetzige Frau, deren Eltern hatten vorher unser Unternehmen, ein sehr solide gewachsenes Familienunternehmen, kann man sagen, die Pferdia GmbH, was jetzt die WeLearn ist, also WeHorse.com und WeDog.com, das haben wir jetzt umgewandelt, aber damals war das ein herrliches Zwei-Mann-Unternehmen mit einem relativen Umsatz, aber irgendwie so ganz nett. Und dann haben wir uns das näher angeschaut, weil die rausgehen wollten. Und dann haben Christian und ich gesagt, eigentlich ist das genial. Das war damals, haben die nur DVDs produziert. Es gab das Streaming-Thema noch nicht. Und wir haben dann gesagt, komm, wir kaufen die Assets daraus. Also die riesen Library, die größte. Wir haben mittlerweile auch die größte Lernbibliothek der Welt, was das angeht, was Pferdeinhalte und Lerninhalte rund ums Pferd angeht.
Okay.
Und haben das damals gekauft, 2018. Und haben dann immer weiterentwickelt und natürlich eine riesen digitale Transformation hingelegt zu dem Produkt, so wie es jetzt ist.
Und würdest du sagen, dass du, ich sag mal, diesen Impuls oder dieses Bedürfnis, dass du irgendwann mal was Eigenes haben willst, einfach nur aus dir heraus, ja, ich sag mal, entwickelt hast? Oder gab es in deiner Familie schon mal irgendwie Beispiele, wo du gesehen hast, hier arbeiten Menschen, die ich kenne, die mir nahestehen, und die haben mit ihrer eigenen unternehmerischen Karriere eine gute Entwicklung genommen?
Ja, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Also mein Vater ist Landwirt über mehrere Generationen. Wir haben einen sehr relevanten, großen Betrieb oben nördlich in Schleswig-Holstein. Mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater waren da alle aktiv. Mein Bruder ist da jetzt aktiv, also es ist ein Generationsprodukt, was immer gewachsen ist, immer entwickelt wurde, immer größer wurde über die Jahre, über die Möglichkeiten, die man dann auch vielleicht hatte. Und da bin ich natürlich mit groß geworden. Und so hat man so ein bisschen das Unternehmergehen sicherlich auch mit der Muttermilch mit aufnehmen dürfen, kann man schon sagen.
Okay, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das hat dich besonders geprägt?
Was hat mich besonders? Natürlich, dass man immer Unternehmer ist, also 24 Stunden ist man Unternehmer und muss man auch die Passion und den Ehrgeiz und den Willen haben, das zu wollen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. In der Landwirtschaft war das natürlich ein Traum, weil mein Vater auch viel da sein konnte. Also er hat ja von zu Hause gearbeitet. Das heißt, wir haben sogar auch zusammen Mittagessen können. Solche Dinge, was sicherlich als Kind eine der schönsten Dinge ist, wenn man gemeinsam Mahlzeiten einnehmen kann und immer mal wieder auch sprechen kann, als wenn man jetzt seine Eltern doch sehr selten sieht, weil sie arbeiten müssen. Und das Zweite ist, das war auch sicherlich ein sehr, sehr tolles, ja, ein Geschenk meiner Eltern, muss man sagen, wir durften den Reitsport mitbetreiben. Also mein Vater ist auch Pferdezüchter. Das heißt, wir hatten zu Hause unsere Pferde und ich bin sozusagen als kleiner Steppke bin ich schon auf dem Pferd gelandet oder damals auf dem Pony, logischerweise. Und durfte eben ganz toll an Turnieren teilnehmen und bin auch Europameisterschaften geritten und solche Geschichten. Also durfte parallel wegen dieses tolle Hobby auch ausüben, was, glaube ich, sehr, sehr prägt, denn der Reitsport ist eben ein sehr besonderer Sport.
Okay, also jetzt kriege ich gerade so ein bisschen den Bogen, ja, so. Das also einerseits unternehmerische Vorprägung durchs Elternhaus, andererseits eine hohe Affinität zum Reitsport, ja, natürlich zwangsläufig dann auch dazu führen kann, dass die Pferde eine besondere Bedeutung in deinem Leben haben und du dann sozusagen diese Plattform mit deinem Co-Gründer auch auf dieses Thema ausrichtest. Da habe ich jetzt gerade so für mich den Loop geschlossen. Ne?
Ja, das stimmt, aber witzig, das ist ganz wichtig. Wir beide waren zu der Zeit gar nicht mehr im Reitsport. Also mein Co-Gründer ist auch reiterlich, hat ja auch sehr viel Dressur geritten und ist auch sehr reiterlich da erfolgreich gewesen. Aber wir beide, ich bin zum Beispiel ins Studium gegangen und habe aufgehört zu reiten. Also ich war über 10 Jahre bin ich nicht geritten, hatte nichts mit Pferden zu tun, komplett raus. Und der Christian auch. Und das war wirklich, also es ist ganz witzig. Und natürlich sagen alle, es ist ja eine Bilderbuchgeschichte, wie toll, dass ihr jetzt auch wieder im Reitsport tätig seid und so. Es ist absoluter Zufall. Es ist wirklich Zufall. Ich hätte auch eine Yoga-Plattform aufbauen können oder so, weil es einfach, ich fand das Thema total spannend und ich fand die Idee super, eine digitale Transformation in so einen Streaming-Dienst sozusagen umzuwandeln. Das hätte aber auch was anderes sein können. Es war natürlich genial, dass es Pferde sind, weil du deine Passion mit deinem Job vereinen kannst. Absolut richtig. Aber das war nicht meine Vorbedingung. Also ich habe jetzt nicht bewusst gesucht, ich bin jetzt bei Chimo raus, ich habe viel mit Kaffee zu tun gehabt. Jetzt suche ich bewusst was mit Pferden oder sowas. Ich hätte auch wieder was im Kaffeebereich gemacht, weil das Produkt toll ist. Da waren wir relativ offen, oder wäre ich offen gewesen.
Naja, aber ich glaube, so eine Liebe zu einem bestimmten Sport oder zu einem Hobby, das bleibt ja ein Leben lang. Ja,
also, ja. Klar.
Ich bin zum Beispiel, ich habe 20 Jahre lang Handball gespielt. Ja?
Ja, ja.
Und du kriegst mich, also du kannst tun, was du willst, du kriegst mich nicht in den Fußballstadion. Ja? Interessiert mich nicht, ist mir völlig egal. Ja? Also ich kann diesen ganzen Hype um Fußball auch nicht verstehen. Ja?
Witzig,
du kannst mich begeistern mal mit einem guten Topspiel im Handball. Ja? Diese Liebe, also ich spiele schon seit vielen Jahren nicht mehr, aber diese Liebe hat nie aufgehört. Also die Begeisterung für diesen Sport, selbst wenn ich ihn nicht mehr betreibe, ist nach wie vor da. Ja, jetzt komme ich wahrscheinlich nicht auf die Idee, irgendwas mit Handball zu machen als Streaming-Dienstleister. Ja, also da würde mir nichts einfallen. Aber,
aber der Olli Kahn hat ja mal eine Fußballschule online gemacht. Die ist, glaube ich, nicht so erfolgreich gewesen. Aber der hat sein Hobby dann auch umzuwandeln.
Der war auch als Vorstandschef von FC Bayern nicht besonders erfolgreich.
Ja. Cool, da kenne ich mich gar nicht gut genug aus. Da
kann ich mir kein Urteil erlauben. Ich glaube, den haben sie ja letztes Jahr oder dieses Jahr haben sie den ja gefeuert in dieser Funktion.
Ja,
also obwohl der, muss man tatsächlich sagen, gut vorbereitet wurde vom FC Bayern. Ja, die haben den ja nach Amerika geschickt. Der war da bei Harvard Business University und ach, all den ganzen Kram. Naja, aber egal, wir wollen ja nicht über Olli Kahn sprechen. Du hast vorhin im Intro ein bisschen was gesagt, dass es für euch auch wichtig ist, dass Menschen ihre Haustiere, also jetzt mal Pferde oder Hunde, in besonderer Weise gut behandeln. Gab es da irgendwie auch mal so ein Auslöser, wo ihr gesagt habt, naja, also es gibt auch viel zu viele Beispiele, wo das nicht so ist?
Ja, leider ja. Und vielleicht haben einige sogar den aktuellen Fall. Es gibt gerade einen Riesenfall in Dänemark, Helgstrand. Helgstrand ist ein Unternehmer, muss man sagen, der mit auch ein Reiter, der mittlerweile aber eigentlich mehr Unternehmer ist als Reiter, handelt Pferde, ist ganz großer Investor in Amerika in einigen Pferde-Reitsportzentren. Und gerade aktuell gibt es eine riesen Doku in Dänemark, die auf den Markt gekommen ist, wo auch wieder gezeigt wurde, wie er die Pferde misshandelt, schlecht reitet, nicht pferdegerecht reitet oder tiergerecht. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe, weil das ist für den Sport und für die Lobby des Sportes, für jeden Laien da draußen, der sagt, warum passiert sowas? Warum darf sowas sein? Natürlich absolut richtig und für uns eine Katastrophe. Und wir versuchen immer wieder gutes Reiten, pferdegerechtes Reiten, also artgerechte Haltung, was dem Pferd gegenüber, auch dem Hund gegenüber, bei Pferden ist aber noch vielleicht extremer, versuchen wir wirklich in die Welt zu tragen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr einen sogenannten Mihorse Courage Award ins Leben gerufen. Es gibt die Equitana, das ist die größte Pferdemesse der Welt in Essen, alle 2 Jahre, über 10 Tage. Und auf der Messe haben wir quasi den Award verliehen, erstmalig, haben wir ins Leben gerufen, wo wirklich Leute sich bewerben konnten oder Menschen jemand anderen vorschlagen konnten, der sich besonders verdient gemacht hat um das Tierwohl oder um das Pferdewohl. Und wir haben, man glaubt es nicht, als wir das live geschaltet haben, wir haben über 2000 Bewerbungen bzw. Vorschläge erhalten von Menschen, die sich wirklich einsetzen für diese Pferdethematik, weil es doch sehr, sehr viel schlechte Beispiele auch gibt und schlimme Beispiele. Und das ist natürlich einfach dramatisch.
Naja, also hat eure Plattform ja nicht nur, ich sag's mal, den edukativen Part, ja, sondern eben auch den gezielten und sinnvollen und am Tierwohl organisierten Umgang mit den Tieren, ne?
Ja,
zum Ziel. Okay.
Das ist uns ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und wir merken auch durch unsere Strahlkraft der Marke, wir sind, wie gesagt, im Reitsport sind wir die Größten, die es gibt im Bereich online lernen. Es gibt es auf Deutsch und auf Englisch auch. Also man kann uns auch international sozusagen, haben wir natürlich auch Abonnenten mittlerweile. Und wir haben so eine Strahlkraft, was natürlich schön ist, weil wir versuchen auch noch was Gutes zu tun. Bei allem, was da draußen eben auch gerade im Pferdesport ein Stück weit nicht immer so sinnvoll und so toll ist.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, aber das ist immer dann, weißt du, wenn du Halbwissen paarst mit irgendeinem Bedürfnis. Ja, für manche ist ja ein Pferd ja auch ein Statussymbol, ne? Ich schaffe mir halt ein Pferd an oder mein Kind möchte unbedingt einen Pony, ja, und dann steht das Tier
richtig
auf dem Hof.
Absolut.
Und Wunsch erfüllt und ja, das ist ja, ich sag mal, aber mit allen Tieren so, ne? Irgendwer wünscht sich ein Haustier, ja, dann hast du das Haustier, Interesse nach einem halben Jahr gestillt, Problem, wer kümmert sich jetzt für den Rest der Zeit um dieses Tier?
Ja, ja. Und ich meine, nicht umsonst nach Corona, wir haben die ganzen Tierheime waren voll. Unsere Online-Hundeschule zum Beispiel, die war ja natürlich beliebt in der Zeit, als alle nicht so richtig, die sind zwar nicht ganz nach, wir sind nach Corona ist auf den Markt gekommen, aber du hattest gar keine Möglichkeit, irgendwo in die Hundeschule zu gehen. Katastrophe. Du hattest keinen Trainer zu Hause bei dir. Die Pferdeleute haben über Monate durfte kein Trainer auf den Hof kommen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Was passiert? Die Leute geben nach Corona ihre Hunde wieder ab in die Tierheime. Und die armen Tierheime sind völlig überlastet und überflutet. Und das ist natürlich auch ein absoluter Appell an alle Eltern oder auch sonst Menschen, die Pferde sich oder Tiere sich anschaffen. Man muss genau überlegen, kann ich diesem ganzen Thema gerecht werden? Es ist Arbeit, es sind Kosten. Ich muss mich drum kümmern. Ich muss wissen, wie ich mit meinem Tier umgehe. Und sonst bitte nicht anschaffen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und nochmal ein Pferd, und das ist auch ganz wichtig, Pferde brauchen Erziehung. Pferde müssen, also das heißt nicht, pferdegerecht heißt hier nicht anti-autoritäre Erziehung und mein Pferd darf alles, was es darf, weil es ist ein 600-Kilo-Objekt und wenn die nicht erzogen sind, wenn ein Hengst quasi tun und lassen kann, was er will, dann ist es auch irgendwann eine Gefahr. Das heißt, pferdegerecht heißt bei einer Erziehung und einer sehr klaren Struktur und einer klaren Ansage meinem Pferd gegenüber, ihm trotzdem das schönste Leben zu geben sozusagen und natürlich ihm nicht zu verkloppen oder irgendwas. Aber trotzdem muss man streng sein. Also das ist ganz wichtig.
Naja, ich glaube, das ist ja gerade im, ich sag mal, im Pferdesport ist das ja ein Riesenthema. Ja, du hast gerade diese Messe angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das diese Messe ist oder ob die in Aachen war. Also es gibt ja im Prinzip, ich habe mal von irgendeiner Messe gehört, wo natürlich auch Jungpferde dann sozusagen verkauft werden, teilweise bis zu 500.000, ja, je nachdem, was die für einen Stammbaum haben.
Ja, richtig.
Und ja. Wenn du dann im Prinzip so ein Pferd erwirbst, dann geht ja die Arbeit erstmal richtig los.
Absolut, ja.
Ja, also,
und das sind Hochleistungstiere, ja, die sind hochsensibel, die brauchen ganz, ganz besondere Zugangsform oder Umgangsform auch. Und da muss man Pferdeverstand haben. Also das kann natürlich auch nicht jeder und man muss sich damit extrem auseinandersetzen, weil man muss sein Pferd auch auf seine Seite bekommen. Also das Schönste ist ja, ein Team zu sein mit seinem Pferd und man muss sein Pferd einfach kennen und so in- und auswendig lesen können, dann macht es einfach am meisten Spaß. Und da versuchen wir halt diese Sprache, versuchen wir für den Laien mit auch zu übersetzen.
Ja, und wie gesagt, du hast es vorhin angesprochen, so ein Tier kostet natürlich nicht nur was das Thema Ernährung betrifft.
Ja.
Also wenn du im Reitsport unterwegs bist und du hast wirklich ein Hochleistungspferd, alleine was die an Versicherung kosten, das ist ja irre. Also richtig, Krankenversicherung für Pferde. Ja. Die will ja eigentlich gar keiner versichern, ne? Also so teuer, wie das teilweise ist.
Ja.
Mit Unterbringung und allem drum und dran, aber wollen wir jetzt nicht ausufern lassen. Aber das ist halt wirklich ein Thema, da muss man genau wissen, was man will und auch bereit sein, ja, alle Konsequenzen zu tragen, ja, die damit einhergehen. Jetzt lass uns nochmal zurückkommen zum Thema Streaming-Plattform.
Ja.
Jetzt warst du bei Chibo und hast dort im Prinzip so ein Startup aufgebaut. Und hast dich dann halt entschieden, dieses, ich sag mal, Unternehmen von den Schwiegereltern deines Co-Founders,
richtig,
sozusagen mit ihm gemeinsam zu kaufen.
Ja.
Und die haben bis zu dem Zeitpunkt, wenn ich es richtig verstanden habe, ja nur DVDs produziert.
Genau.
Und haben die verkauft.
Ja, also auch Inhalte, die Inhalte auch schon produziert und dann halt die Inhalte auf DVD gepresst. Also die waren super erfolgreich, weil er hat gefilmt quasi, also der Mann hat gefilmt und die Frau hat die Inhalte konzipiert und die sind auch genauso zu den Trainern gefahren und haben dann nur, einfach weil Streaming nicht gab, haben halt DVD gepresst. Das war natürlich damals das Medium.
Nee, das habe ich verstanden. Die Frage, die mir gerade durch den Kopf geht, ist, woran orientiert man sich, wenn man einen Streaming-Dienstleister aufbauen will? Und vor allen Dingen, was waren so in dieser Gründungsphase für euch eigentlich die größten Herausforderungen?
Hui, das sind zwei große Fragen. Woran orientieren wir uns oder woran orientiert man sich? Also es gibt sehr, sehr viele Einflüsse, glaube ich, die man auch immer wieder für sich bewerten muss und schauen muss, was ziehe ich jeweils raus. Natürlich guckt man immer ein Stück weit zu Netflix. Wir haben damals ein Stück weit auch, es gibt eine Plattform, die heißt Yoga Easy. Das war damals eine sehr frühe Plattform zum Thema Yoga, die war immer so ein bisschen Vorreiter und wir fanden eigentlich super, was die gemacht haben, weil die auch Lerninhalte produziert haben und viele Trainer hatten. Also da waren so ein paar Beispiele oder ein paar Rahmenparameter, die auch zu uns passten. Aber es gibt nicht den einzigen Menschen oder das einzige Unternehmen, was man sicherlich anschaut und dann baut man da irgendwie hinterher und versucht genau das Gleiche zu machen, sondern man nimmt sich immer wieder Aspekte, man schaut über den Tellerrand und schaut dann, was bedeutet das eigentlich für mein Unternehmen? Auch natürlich makroökonomische Faktoren, die wichtig sind. Was bedeutet das eigentlich? Was müssen wir jetzt umdenken, weil das und das passiert? Weil zum Beispiel die Tierärzte jetzt gerade ihre Gebühren erhoben haben. Das heißt, was heißt das für uns? Was heißt das für unseren User? Schaffen die jetzt alle ihre Pferde ab, weil sie es nicht mehr bezahlen können? Lauter solche Einflüsse, die draußen in der Welt natürlich sind, musst du für dein Unternehmen mitnehmen, anschauen und sagen, ja, hat einen Impact auf uns oder vielleicht auch nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Okay, aber jetzt setzt du ja so ein Ding auf. Ich meine, das muss ja ein funktionierendes System sein, ne? Also wenn du ein Streaming-Produkt anbietest, ja, dann muss natürlich einerseits gewährleistet sein, dass es regelmäßig verfügbar ist, ja? Also dass der Download sozusagen funktioniert. Das ist ja nicht nur eine Frage dessen, wie stark ist das Internet bei demjenigen, der jetzt auf dieses Produkt zugreift, sondern eben auch die gesamte Serverlandschaft dahinter.
Richtig, ja
Ja,
klar.
also
Also ja, es ist alles Cloud-basiert. Wir sind in der AWS, da liegen unsere ganzen Daten. Also das ist natürlich eine Rieseninfrastruktur, die dahinter steckt, um überhaupt dieses Thema Streaming anbieten zu können. Absolut. Also das eine ist ja immer nur das Frontend, was der User sieht. Was dahinter passiert, um sicherzustellen, dass das alles funktioniert, ist natürlich riesig. Und da gibt es dann teilweise natürlich nur ein, zwei Player. Zum Beispiel jetzt, wenn wir das Thema Amazon oder die AWS anschauen, da gibt es ja jetzt nicht so viele Konkurrenten, die man nutzen würde, sondern da ist es relativ klar, dass wir sehr schnell dahin gegangen sind. Wenn es jetzt um irgendwelche Tools geht, um zum Beispiel deine Plattform zu bauen, also das Frontend, gibt es sicherlich deutlich mehr, wo man dann abwägen muss, was passt zu einem. Dann muss man sich anschauen, was soll die Seite überhaupt zeigen, wie ist es strukturiert. Wir haben zum Beispiel ewig immer wieder über hinterfragt, also wir haben fast 400 Kurse jetzt online bei den Pferden oder bei den Reitern, bei wehouse.com. Und wie kommst du da eigentlich durch, dass der User das findet, was er auch braucht? Weil das ist ja ganz wichtig. Wir sind auch eine Plattform, wo die Menschen drauf suchen. Das heißt, du musst sowohl Inspiration als auch Suche angeben. Dann schaust du, wie machen andere das eigentlich mit so viel Inhalten? Wie sieht dein Filter aus? Also es ist eine ständige Weiterentwicklung und ein ständiges auch Feedback einholen von den Usern, um dann natürlich darauf zu iterieren und zu verbessern.
Wie habt ihr das gelöst? Also gerade Feedback einholen. Ich gucke jetzt mal so auf Netflix oder auf Amazon Prime, ja, wenn man da so seine Streamings macht, da haben die ja mittlerweile auch so diese Fragen, die sie am Ende irgendeines Films oder irgendeiner Serie stellen. Hat dir das gefallen, hat es dir nicht gefallen? Oder später oder wie auch immer. Nutzt ihr solche Tools auch oder wie holt ihr das Feedback von euren Usern ab?
Ja, genau, total unterschiedlich. Es gibt ja immer das Thema quantitative und qualitative Marktforschung, wie man das so schön sagt. Quantitativ ist natürlich so, wir haben teilweise jetzt zum Beispiel, wir haben gerade unsere Seite neu gelauncht, da haben wir ein kleines Pop-up gebunden, ganz neu. Jeder, der auf der Seite ist, kriegt eingeblendet, einfach nur, hat dir die Seite gefallen? Ja, nein. Und dann, was würdest, oder gibt es Inhalte, die du nicht gefunden hast? Bitte dann schreibt er die da rein, dann schickt er das ab. Das ist natürlich eine sehr einfache und schöne Art und Weise, ohne den User wahnsinnig zu belästigen, wo man erstmal so grob das Feedback einholt. Aber jetzt auf der anderen Seite, auf der anderen Klaviatur steht natürlich auch mal Fokusgruppen zu machen. Also wirklich User einzuladen oder auch Nicht-User. Das haben wir auch gemacht und zu hinterfragen, warum seid ihr User? Warum nutzt ihr das? Oder auch, warum seid ihr noch nicht Nutzer? Was fehlt euch auf der Plattform? Und was würdet ihr gerne besser machen? Und dann setzen wir uns mit denen auch über Stunden teilweise zusammen. Richtig hier, wir sitzen im WeWork, also in so einem Coworking Space, mieten dann hier einen Raum, machen so einen ganzen Nachmittag oder Abend und haben so 2, 3 Stunden wirklich tiefgehende Workshops, kann man schon sagen, wo wir User-Feedback einholen. Und dann gibt es noch etwas dazwischen. Das machen wir oft mit dem Tool Typeform zum Beispiel, was wir da uns benutzen, dass wir haben einen riesen Newsletter-Kreislauf sozusagen oder Newsletter-Abonnenten natürlich, wo wir User und Nicht-User auch drin haben und dass wir unterschiedliche Abfragen gestalten von dann so, keine Ahnung, knapp 10 Fragen vielleicht, die ein bisschen tiefgehender, wo man auch ein bisschen genauer reingehen kann und genauer die Fragen stellen kann, die schicken wir dann solche Surveys auch mal an unsere User raus. Also wir versuchen schon stetig dort an der Basis oder das Ohr draußen zu haben, weil das ist, glaube ich, absolut essentiell. Sonst ist man ganz schnell in seinem kleinen Kosmos und verliert so ein bisschen die Haftung zu dem eigentlichen Menschen, der das nutzen soll.
Ja, man nennt das ja so gemeinhin Betriebsblindheit. Ne? Ja.
Ja,
Du
genau.
bist dann verliebt in dein eigenes Produkt, ja, und irgendwann ist das Ding dann auch gut. Ja, es ist vom Teenageralter erwachsen geworden. Und naja, dann, wenn man nicht genau hinschaut und sich mit dem Markt nicht mitbewegt, dann verpasst man manchmal ein bisschen den Absprung.
Ja.
Was mich natürlich jetzt mal brennend interessiert, ist, wie groß ist eure Community aktuell?
in welchem, also wo genau?
Social? Also nehmen wir mal das Thema, nehmen wir mal das Thema Abonnenten. Wie viele Abonnenten
willst du da jetzt eine Zahl hören?
Ja, du hast mir gerade gesagt, ihr seid
das ist ja das absolute Betriebsgeheimnis.
Ja.
Das ist ja, also wir sind die größte Bibliothek haben wir. Das ist nochmal ein Unterschied. Das heißt ja nicht, dass wir gleichzeitig auch, also es wäre schön, wenn wir über was weiß ich, wie viele Abonnenten sprechen würden weltweit. Die Bibliothek an sich, also quasi kein, es gibt keinen anderen Anbieter, der diese Fülle an Inhalten hat, weil die natürlich über 30 Jahre gewachsen sind und die Eintrittsbarriere, Content zu produzieren, was ja auch toller ist, ist natürlich relativ hoch. Deswegen haben wir da einen absoluten USP und es gibt keinen anderen Player im Markt, der da uns im Moment Wettbewerb auf der Ebene macht. Also ich kann ja sagen, wir machen eben, hattest du auch, glaube ich, im Intro gesagt, wir machen 2 Millionen Umsatz, sind aber dachfokussiert im Moment, also sind schon sehr Deutschland, also deutschsprachig, weil alles, was Englisch ist, natürlich, Amerika ist ein Riesenbrett. Jeder, der vielleicht mal nach Amerika gehen wollte oder gegangen ist mit seinem Unternehmen, das ist schon nicht so einfach und du brauchst krasses Kapital, um da erfolgreich zu sein, um es richtig zu machen. Weil wenn, dann willst du es richtig machen. Das heißt, du musst eigentlich idealerweise dir einen Investor nehmen, nur für das Land beispielsweise. Und dann sagen, ich bekämpfe dieses Land mit dem Geld eines externen Investors oder wie auch immer, weil das kriegen wir im Moment nicht gestemmt aus unseren laufenden Umsätzen heraus. Das wäre zu groß und da würden wir uns verbrennen. Das wäre, glaube ich, nicht richtig strategisch. Und dazu kommt noch, dass Amerika beispielsweise, was der zweitgrößte Markt ist, würde ich jetzt sagen, neben Dach, was der Reitsport und die Reiterei angeht, allein auch schon von der Fläche und von der Anzahl der Pferdeleute, ist sehr fragmentiert. Also du hast die Ostküste, du hast die Westküste, aber alleine schon, weil das Land so groß ist, hast du natürlich auch ganz viele Zentren so in der Mitte. Aber das zu bespielen, ist gar nicht so einfach. Es ist halt komplett anders als in Deutschland. In Deutschland sagst du halt, okay, ist ja mega easy, du hast irgendwie unser Miniland und weißt komplett, was du da tust und kennst auch im Zweifel die Hälfte der Leute, die sich da drin bewegen. Amerika ist echt eine andere Liga. Und deswegen ist es gar nicht so einfach zu internationalisieren, was das angeht.
Naja, ihr habt ja zumindest damit, dass es auch englischsprachig verfügbar ist, ja zumindest schon mal den Grundstein gelegt. Ja. Und die englische Sprache ist ja nun mal weltweit die am meisten gesprochene Sprache. Und ich glaube, da kann man natürlich schon eine Menge tun. Was, glaube ich, auch ein ziemlich spannender Markt ist, ist ja so alles, was ne, so den Nahen Osten betrifft, so die Emirate.
Ja, witzig, ja, das, total.
Da sind ja viele Menschen sehr pferdebegeistert, auch wenn, nennen wir es mal, die klimatischen Bedingungen für Pferde jetzt nicht unbedingt optimal sind.
Nee.
Aber dort hat der Reitsport ja auch eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit und was da so die Scheichs einkaufen gehen in Deutschland beziehungsweise weltweit richtig. So an Pferden, da kommen schon ein paar Nullen vorm Komma zusammen.
Genau, das ist da aber auch eine andere Liga, weil, also gar nicht negativ, sondern einfach nur, um das zu verstehen, es ist ein absoluter Reichensport dort, nicht? Also es ist ein ich würde jetzt mal sagen, 2% der Bevölkerung können das dort machen und machen das. Meistens eben, wie gesagt, irgendwelche Scheiß oder was auch immer, die sehr viel Geld haben. Aber ja, was der europäische Reitsport oder was wir halt, was für einen Fund wir in der Hand haben, ist, hier sind die besten Trainer und die beste Ausbildung der Pferde. Es findet in Deutschland, / Europa, also auch die Schweden sind sehr gut, die Franzosen. Aber Deutschland ist auch echt schon, hat einen sehr, sehr guten Ruf, was Zucht, Ausbildung, Trainer angeht. Das heißt, alle aus der Welt, muss man wirklich sagen mittlerweile, kommen hierher, um Pferde zu kaufen und um Unterricht zu nehmen und wollen eigentlich gerne, oder viele wollen den deutschen Unterricht, weil wir einfach da diesen super Ruf haben und auch ja eine sehr erfolgreiche Nation sind im Pferdesport, wollen gerne hier was von lernen. Das ist natürlich irgendwie super. Und die Globalisierung hat natürlich auch im Reitsport nicht Halt gemacht oder im Pferdehandel und auch was sonst alles angeht, Lehrgänge oder so. Also mittlerweile fliegt man halt nach Taiwan, um Unterricht zu geben oder verkauft Pferde dorthin. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr ein Pferd nach Taiwan tatsächlich verkauft.
Ja, also das Interessante, kommt mir gerade so ein Gedanke, in Deutschland ist ja, wenn wir so gut sind, ne, auch in der Qualität, was die Pferde angeht, in der Qualität des Trainings, bestimmte Elemente des Reitsports haben es in Deutschland aber auch noch nicht geschafft, tatsächlich präsenter zu werden. Ich denke jetzt mal so ganz klassisch an das Thema Polosport. Ja,
ja,
das ist ja nun Sport, der überwiegend in UK oder in Indien gespielt wird. Ja, aber viele, viele Pferde, ja, zur selben Zeit da auf dem Spielfeld sind und die Herausforderung, kann ich mir vorstellen, dort natürlich noch viel größer ist, als wenn du sozusagen Solo-Reiter bist.
Ja, ist natürlich eine ganz andere, genau, ist ein ganz, ganz anderer Ansatz, ganz anderer Sport, kann man jetzt gar nicht nur mit der klassischen Reitweise vergleichen oder mit jetzt Dressur und Springen, das ist einfach auch sicherlich sehr nischig, absolut richtig, auch übrigens sehr kostintensiv. Sicherlich auch ein Riesenaspekt, warum wenig Leute das betreiben können oder weniger, als man vielleicht denkt, weil du brauchst ja immer sozusagen ein Set an mehreren Pferden, um überhaupt dann mitreiten zu können oder mitspielen zu können.
Na klar.
Aber ja, es gibt auch Westernreiten beispielsweise, ist ja auch noch nicht so groß. Das kommt jetzt allerdings.
Stimmt. Ich glaube, das ist bei den Amerikanern wesentlich ausgeprägt.
Genau, einfach Texas aus der Historie. Ja. Da, genau, die haben das ja wirklich als das war eine Arbeitsreitweise.
Naja, aber nimm mich doch mal ein bisschen mit. Jetzt habt ihr eine Plattform hingestellt, ihr habt, ich sag's mal, eine großartige Community, ihr habt ein tolles System hingestellt, wie ihr auch von euren Kundinnen und Kunden regelmäßig Feedback zur Verbesserung eurer Plattform einholt. Was sind so die nächsten großen Schritte bei euch?
Ja, die nächsten großen Schritte sind tatsächlich, dass wir bei WeHorse überlegen, wie man eine gewisse Markendehnung vielleicht sogar hinbekommt. Also Services anzubieten oder wir haben einen großen Service im Blick und eine Idee zu überlegen. Wir haben ja im Moment wirklich nur, in Anführungsstrichen, das Thema Online-Lernen, online quasi fokussiert diese Kurse zu konsumieren und zu gucken, dass unser User eben seinen Umgang mit dem Pferd und das Reiten verbessert. Und jetzt überlegt man natürlich immer wieder, was ist gerade ein Need im Reitsport oder bei den Pferdeleuten da draußen, den wir eventuell sogar für unser Geschäftsmodell nutzen können oder unter unserer Marke, weil was wir eben haben mit WeHorse ist eine riesen Markenbekanntheit und eine große Reichweite. Das heißt, man muss natürlich schauen, was kann man daraus machen und welchen Service kann man noch anbieten neben dem Content-Thema, um das auszuweiten. Und es gibt eben Entwicklungen im Tierarztbereich, wo gerade wirklich große Nummern sind, weil die Kosten sind gerade sehr, sehr groß gestiegen, weil es eine Richtlinienveränderung gab. Und wir überlegen eben dort, dem User die Möglichkeit zu geben, mit Tierärzten über unsere Plattform in Kontakt zu treten und dort einfach einen Service in Anspruch zu nehmen, ohne dass gleich der Tierarzt kommt, also um die Kosten dort zu reduzieren für den User. Und das sind so Überlegungen, die natürlich immer wieder als Unternehmer stattfinden müssen. Wie entwickle ich mich weiter, damit ich von den 2 Millionen auf möglichst 5 Millionen komme? Was muss ich dann eigentlich tun?
Also Skalierbarkeit.
Neben das Kerngeschäft entwickeln.
Ja, also ich sag mal so, Skalierbarkeit nicht nur über das Thema, wie werde ich präsenter, sondern wie erweitere ich mein Dienstleistungs- oder Produktportfolio so, dass ich möglichst alle Facetten rund um dieses Thema abdecken kann.
Ja.
Und damit natürlich den Usern noch ein größeres Nutzerergebnis oder Erlebnis präsentiere, genau, als sie jetzt momentan eh schon haben.
Richtig, richtig. Okay. Weil wir sind ja auch in so einem Content-Game drin, so nennt man es immer. Also von Netflix kennt man das ja auch. Die sind ja wirklich unter Druck, jeden Tag eine neue Serie so ungefähr auf den Markt zu bringen. Versuchen auch immer wieder neue Content-Formate zu finden etc. Und wir ja letztendlich auch. Ich meine, der User hat ein Abo und wartet darauf, dass jeden Tag so ungefähr neue Content-Pieces kommen. Und jetzt muss man natürlich immer schauen, wie sehr kannst du dieses Bedürfnis und den Bedarf da in welchem Zeitraum wirklich decken? Muss es eigentlich jede Woche sein? Kann es nicht auch 5-mal im Jahr sein? Wie müssen die Kurse dann gestrickt sein? Also, weil sonst hast du ja eine riesen Produktionsschleife hier drin, die auch wieder die Kosten aus deiner Unternehmung so in die Höhe treibt und am Ende müssen wir ja alle irgendwie ein Stück weit auch profitabel sein.
Das heißt, natürlich.
Du musst schauen, wie kommst du da vernünftig hin und was sind die Wege, um das möglichst effizient und gut hinzubekommen.
Naja, also erst die Nutzerzahlen hoch und dann
richtig
nachliefern. Ja?
Richtig.
Okay, klingt nach einem spannenden Projekt. Liebe Sophie, das war mal ein schöner Ausflug in eine Welt, die wahrscheinlich nicht für jeden irgendwie sofort, erkennbar ist. Ja, weil oftmals ist es ja so Business as usual, da du kaufst dir ein Haustier und dann guckst du mal in deiner Region, was gibt's da eigentlich so für Informationen, gehst in die Buchhandlung, holst dir irgendwie so einen Welpenratgeber oder sonst irgendwas.
Ja, genau.
Ja, und dann ja, ist ja das, was die meisten machen, ne? Also die kaufen sich einen Hund, ja, gehen irgendwie in eins der größeren, na, nennen wir es mal Geschäfte, wo du Hundezubehör, Katzenzubehör kaufen kannst. Ja, dann holt die sich irgendeinen Ratgeber dazu, decken ihr Zuhause ein mit allem, was man denkt, was man braucht.
Ja.
Ja, und dann hat sich das schon gegessen. Ja, und dann gehen die mal irgendwie so in eine Welpenschule, ja, und dann war es das auch. Und ich glaube aber, wenn du eine qualifizierte Zeit mit deinem Tier haben willst, weil so ein Tier ist ja ein Lebenszeitbegleiter. Das ist ja nicht irgendwie nach einem Jahr vorbei.
Ja.
Dann ist natürlich auch die Beziehung zu diesem Tier wichtig. Und es braucht natürlich auch einerseits Verständnis, andererseits aber, glaube ich, auch immer wieder gutes Handwerkszeug, um eben mit deinem Tier eine wirklich tolle Beziehung zu haben, dass die von Spaß und Freude geprägt ist und eben nicht irgendwie so von Nerverei, weil das Tier nicht hört oder weil es irgendwie Stress gibt oder, na, denken wir mal noch weiter. Was ist, wenn mein Tier irgendwelche, ja, ich sag's mal, Reaktionen zeigt oder auf irgendwie Essen anders reagiert oder sonst irgendwas? Und ich finde jetzt gerade nicht sofort einen Ratgeber, außer Dr. Google. Ja, und da ist auch nicht immer das Sinnvollste, sind auch nicht immer die sinnvollsten Erkenntnisse drin. Insbesondere, wenn der Quellenbezug fehlt und du jetzt nicht weißt, kann ich das ernst nehmen, was da drin steht? Ja.
Ja. Ja. Also, und sonst kann ich es eben auch nur empfehlen, einmal natürlich bei uns auf wehorse.com oder wedog.com vorbeizuschauen. Wir haben nämlich auch 7 Tage testen. Also jeder kann sich es immer anschauen und einmal schauen, ob es was für ihn ist. Und dann freuen wir uns natürlich auch immer, wenn wir ein bisschen Feedback hören. Warum?
Naja, dann sprechen wir damit doch jetzt mal eine Einladung aus. wehorse.com oder wedog.com. Schaut euch da gerne mal um, wenn ihr Besitzer eines Haustiers seid, ja. Oder wenn ihr im Reitsport aktiv seid, guckt euch gerne mal die Seiten an. Ich persönlich finde den Ansatz, den ihr gewählt habt, großartig. Ich finde die Nähe, die ihr zu den Menschen aufbaut, die regelmäßig ja sozusagen euren Content konsumieren. Die machen das ja nicht, wie wir es vorhin am Anfang mal hatten, so aus Entertainment-Gründen, sondern weil sie natürlich ihrer Lebensqualität auch eine Richtung geben wollen, wenn sie sich für ein Haustier oder für ein Tier entschieden haben, was Platz findet im eigenen Leben. Und dann diesen Platz natürlich auch mit der entsprechenden Qualität zu bestücken. Dafür seid ihr mit eurer Plattform gut aufgestellt. Also Chapeau nochmal dafür, was ihr da in den letzten 6 Jahren gebaut habt.
Ja,
und ich bin sehr gespannt, wie das bei euch weitergeht. Ich glaube, wir werden auch an der einen oder anderen Stelle noch im Kontakt bleiben.
Gerne.
Und freue mich natürlich erstmal, dass du heute Zeit hattest, bei mir hier im Podcast dabei zu sein und ein bisschen über euer Unternehmen zu sprechen.
Ja.
Und Sophie, ich wünsche euch gemeinsam natürlich jetzt eine sehr, sehr erfolgreiche weitere Zeit mit euren beiden Unternehmen. Und sag nochmal Dankeschön fürs Hiersein.
Danke, Sven. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super.
Ja, und wenn ihr jetzt mitgenommen habt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, sich mal mit diesen beiden Plattformen zu beschäftigen, dann hatte ich gerade schon meine Empfehlung dazu ausgesprochen. Ansonsten hoffe ich, war für den einen oder anderen vielleicht auch so vom Ansatz und von der Idee her was dabei, womit man sich auch businessseitig mal auseinandersetzen darf. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis es soweit ist, alles Gute für euch, habt eine schöne Zeit, bleibt erfolgreich und bis dann. Ciao, ciao.